Am Sonntag demonstrierten erneut tausende Menschen in vielen russischen Städten. Diese Art von Massenprotesten gab es in Russland so in der neueren Geschichte bisher noch nicht. Das ging aber auch einher mit mehr als 4.800 Festnahmen. Ich würde dich zunächst erst einmal fragen wollen, wie hast du persönlich die Massenproteste erlebt?
Gestern war es ziemlich chaotisch, weil es gab zwar Ansagen von Nawalnys Stab, wann und wo sich die Menge versammeln sollte, aber die Ansage gab es ja schon vorher. Dann hat die Polizei erstmal die Teile abgesperrt in der Innenstadt, die für die Proteste vorgesehen waren. Dann hat der Stab wieder die Angaben verändert. Dann gab es andere Treffpunkte und deswegen war das gestern so ein relatives Chaos. Also es haben sich viele Menschen in kleineren Gruppen, in größeren oder kleineren, je nachdem, an verschiedene Stellen bewegt oder das zumindest mal versucht. Und oft wussten sie auch gar nicht genau, wo sie hingehen sollten. Ich war irgendwann mal eingekesselt. Das ist gestern aber sehr vielen passiert und deswegen war es ganz schwer, so ein einheitliches Bild zu bekommen davon, wie viele Menschen zumindest mal in Moskau gestern auf der Straße waren. Aber es waren in jedem Fall, sagen wir mal so, vermutlich nicht weniger als die Woche zuvor. Und, was auch aufgefallen ist gestern, war, dass die Stimmung anders gewesen ist als in der Woche zuvor. Nicht mehr so ein Drive, also sind ja auch keine oder kaum Schneebälle geflogen. Diese Bilder gingen ja ziemlich weit, glaube ich, durchs Netz und Fernsehen vermutlich auch und von der Woche zuvor. Und es gab auch in der Woche zuvor, sagen wir mal, so mehr oder weniger organisierte Versuche, Gegenwehr zu leisten bei dem Versuch, eingekesselt zu werden. Und das war gestern so nicht zu spüren oder nur am Ansatz, einfach auch deswegen, weil so viele kleinere Gruppen unterwegs waren. Und es gab zum Beispiel auch keine Szenen zu sehen, wie in der Woche zuvor. Wo, da gab es zum Beispiel eine interessante Episode mit einem jungen tschetschenischen Studenten, der hier eigentlich an der NGU, also in der großen Staatsuniversität, studiert. Der hat sozusagen auf einen Zweikampf mit behelmten Polizisten eingelassen, hat versucht zu flüchten, es ist gescheitert. Der sitzt inzwischen in Untersuchungshaft und hat seine Schuld zwar eingestanden, aber sich nicht entschuldigt. Ja, das ist ja auch gerade so eine neue Welle, irgendwie, wer festgenommen wird wegen Gewalt gegen Staatsvertreter wird hier schnell dazu genötigt, auf Video eine Ansage zu machen für die Öffentlichkeit, indem sich die betreffende Person öffentlich entschuldigt für ihr Vorgehen. Da gibt es etliche Videos schon im Netz, da sind ja viele Menschen festgenommen worden. Also inzwischen ist von der Zählung her, das sind 5.500. Das sind schon viel, das sind auch mehr als die Woche zuvor.
Dennoch gab es kaum Gegenwehr, wie du sagst. Es wird häufig mal der Bezug zu Belarus hergestellt und dass der Kreml diese Art von dauerhaften Prozess um jeden Preis versucht zu unterbinden. Wie beurteilst du die aktuelle Situation dazu in Russland?
Na, selbst in Belarus werden die Proteste dadurch ja nicht komplett unterbunden und hier bisher auch nicht. Natürlich die Frage, ob sich diejenigen, die bisher auf der Straße waren, weiter auf solche Szenen einlassen. Also gerade wenn es eben viele Festnahmen gibt, dann heißt es normalerweise, dass die Betreffenden auch bis zu auf 2 Wochen in Haft bleiben. Das heißt, temporär sowieso ausgeschaltet werden. Die Frage ist auch, wer sich abschrecken lässt. Gestern waren in jedem Fall mehr, so vom Schnitt her würde ich sagen, jüngere Menschen auf der Straße als die Woche zuvor. Ansonsten finde ich es schwierig, den Vergleich zu ziehen. Also Nawalny starb, versucht zu agieren wie in Belarus. Also das hat man gestern sehr gut gemerkt, dass man eben versucht hat, sich vor Ort zu koordinieren, beziehungsweise es gibt neue Anweisungen, wo die Masse hinziehen soll, übers Internet, über Telegram. Das Telegram-Messenger ist sozusagen da die zentrale Option, um sich zu koordinieren. Aber ob das auf die Dauer funktioniert, ist nochmal die Frage. Ja, aber ob das wirklich sozusagen auf die Dauer weiter diese Proteste geben wird, müssen wir sehen. Also ich meine, ich weiß nicht, welche Trümpfe Nawalny noch in der Hand hat, was sie sich vorgenommen haben. In jedem Fall merkt man, dass sozusagen diejenigen, die versuchen, zumindest mal diesen Protest in irgendeiner Form zu koordinieren, nach Belarus schauen. Ja, ansonsten, die Polizei hier hat ihre eigene Vorgehensweise natürlich. Ne? Und ich glaube, sozusagen zum Beispiel die Woche davor war es ja nicht so, also mein, klar, natürlich, Polizeifestnahmen sind immer unschön und die waren teilweise auch ziemlich brutal, aber gestern hat man schon gemerkt, dass teilweise die Gewalt von der Polizei auch wirklich hochgeschaukelt ist. Ne? In Vladivostok wurde sogar geschossen, da wurde ein Mann angeschossen zum Beispiel. Ne? Also Elektroschocke wurde ständig eingesetzt, eine Woche zuvor weniger. Ne? Also das schaukelt sich natürlich so nach und nach hoch, welchen Plan der Kreml hier hat. Mal sehen, ich meine, es ist, wie gesagt, wirklich schwer, das zu vergleichen, weil in Belarus hat man eine Situation, dass Wahlen stattgefunden haben. Es gab eine legale Präsidentschaftskandidatin, die von sich behauptet, gewonnen zu haben. Der jetzige Präsident sagt auch, er hat gewonnen und sitzt einfach am längeren Hebel. Hier gab es keine Wahlen, hier gibt es keinen Präsidentschaftskandidaten. Hier gibt es erstmal nur die Forderung, dass Nawalny freikommt. Aber bei vielen ist die Motivation, glaube ich, eher, dass sie dann diese Führung hier satt haben. Ja, das ist bei vielen zu hören. Wie lange sozusagen dieser Unmut anhält, also der wird nicht wegbleiben, dieser Unmut. Und wenn der Kreml sozusagen jetzt auch nichts anbietet, dem irgendwas entgegenzusetzen, und gerade kann er nicht viel entgegensetzen, ja, weil der Unmut, der ist wirtschaftlicher Natur, der hat aber auch was zu tun mit fehlender politischer Teilhabe, mit dem Gefühl, übergangen zu sein, mit viel Willkür, und das System ist zwar ausgerichtet, dann müsste es sich schon komplett ändern, und dazu ist der Kreml ja auch nicht in der Lage. Insofern wird, glaube ich, auch der Versuch jetzt durch Repression die Proteste niederzuschlagen, es weitergehen in irgendeiner Form. Ja, und teilweise hat man ja auch gesehen, ist vielleicht gar nicht mal Moskau, Avantgarde gestern war es in Petersburg wesentlich heftiger. In einigen Städten ist ja auch die Beteiligung angestiegen im Vergleich zur Vorwoche. In anderen ist sie abgesunken, also muss man sehen. Aber bisher ist auch nicht klar, welche Vorgaben der Stab von Nawalny weitermachen wird. Ob es wieder Aufrufe geben wird zu Protesten, muss man sehen, wie dann die Polizei reagiert. Also der Aufwand gestern war riesengroß in Moskau, wirklich riesengroß. Und trotzdem haben ja Proteste stattgefunden und trotzdem können sie auch nicht alle festnehmen.
2021 stehen nicht nur in Deutschland, sondern auch in Russland demokratische Wahlen an. Gibt es deiner Meinung nach einen Zusammenhang zwischen dem harten und resoluten Vorgehen der Polizei gegen die Protestbewegung und dem anstehenden Wahlkampf in Russland?
Naja, der Wahlkampf ist ja immer irgendwas Relatives. Es wird immer nur zugelassen zu den Wahlen, der zugelassen werden soll. Also von den Parteien her wird es so kleine Änderungen geben und es wird irgendeine Form von Wahlkampf geben. Und natürlich sind Wahljahre immer eine empfindliche Zeit, weil dann auch die Bürger und Bürgerinnen dazu aufgerufen sind, in irgendeiner Form Stellung zu nehmen zu dem, was hier passiert. Ansonsten müssen sie das ja nicht. Aber ich glaube, dass es eigentlich tiefer geht. Es geht natürlich nicht nur um die Wahl. Der Kreml ist in einer schwierigen Position. Also wirtschaftlich hat sich dieses Corona-Jahr letztes Jahr hier durchaus negativ gezeigt. Es sind einfach wirtschaftliche Folgen zu spüren bei den Menschen. Ja. Der Apparat reagiert hier immer mehr mit Repression, nicht nur in Bezug auf Protestierende. Man hat auch Polizeigewalt in Bezug auf andere Situationen, nicht immer nur, wenn es um Straßenproteste geht. Und das merken die Menschen natürlich auch. Es gibt natürlich auch jene, die sind mehr oder weniger zufrieden mit der Situation, für die ist es okay, aber der Kreml kann eben nicht mehr so viel sagen, bieten. Ja, man hat eine Zeit lang sagen, oder bestimmte Schwierigkeiten oder Schwächen überbrücken können mit der Annexion der Krim, mit außenpolitischen, also sagen wir mal, Ereignissen, die so gedeutet worden sind, dass man sagen, Zusammenhalt hier schaffen konnte. Aber mit dem Zusammenhalt ist es einfach immer schwieriger. Russland gehört zu den Ländern mit der größten Ungleichheit auf der Welt. Ja, und vielleicht ist es nicht allen immer klar, weil natürlich, wenn man in seinem Umfeld sich bewegt, dann bekommt man wenig mit von Superreichen. Ja, aber wenn man jetzt gerade ansieht, auf welche Resonanz dieses Video von Nawalnys Team gestoßen ist, wo es um die Datscha des Feriendomizils, ihr Palast genannt, von Wladimir Putin geht, der jetzt ja auch nicht ihm gehören soll, aber das spielt letzten Endes auch keine Rolle. Das ist klar, das ist sozusagen ein Projekt der Eliten. Da merkt man, ja, die Leute wissen sowas vielleicht, aber messen dem nicht immer so viel Bedeutung bei. Aber in diesem Video war einfach klar zu spüren, es ist darauf ausgerichtet, auch genau diese Unterschiede nochmal deutlicher zu machen. Ja, diesen Unterschied deutlich zu machen zwischen den normalen Leuten und der russischen Elite. Ja, und das wird bleiben. Ja, das ist auch unabhängig von den Wahlen einfach ein Punkt, der, sagen wir mal, die Gesellschaft hier enorm mitbestimmt. Und insofern Wahlen hin oder her, das wird dieses Jahr ein Thema bleiben und es wird auch weiter ein Thema bleiben, solange sich dann nichts dran ändert.
Nawalny und sein Team haben ja zu den Protesten aufgerufen, aber inhaltlich gingen die Proteste ja weit über Nawalny als Person hinaus. Welche Anliegen, Probleme und oder Sorgen wurden von der Bevölkerung denn nun trotz so massiver Repressionen auf die Straße getragen?
Es handelt sich ja nicht um Demonstrationen im klassischen Sinne, wo man mit Plakaten auf die Straße geht und eine klare Agenda vorher hat. Also die Agenda gibt erstmal Nawalny bzw. jetzt sein Team vor, er soll freigelassen werden. Nicht alle gehen deswegen auf die Straße, aber es ist eben ein Anlass, weil es gibt ansonsten im Augenblick keine anderen Oppositionspolitiker oder Politikerinnen, die in der Lage wären, Menschen in so einem großen Maßstab zu mobilisieren. Es gibt in Russland ja viele Proteste, ständig protestiert. Und das auch damit oder vor allem damit zu tun hat, dass es keine oder fast keine anderen Formen der legalen politischen Teilhabe gibt. Die ist nicht vorgesehen. Und dann bleibt eben nur zu protestieren. Was die Leute jeweils an Motivation bringen, ist sehr unterschiedlich, denke ich. Also zum einen das, was ich angesprochen habe, die soziale Ungleichheit. Der Frust darüber, irgendwie immer übers Ohr gelegt zu werden, etwas zu machen und machen zu wollen oder ein Anliegen zu haben und dann vor Ort damit konfrontiert zu werden, irgendwie, dass die Wünsche und Sorgen von den Menschen komplett übergangen werden. Natürlich gibt es auch Nawalny-Anhänger, aber es gibt eben keine Debatte darüber, wie eine Zeit aussehen könnte ohne die jetzige Führung oder selbst auch mit der jetzigen Führung. Da glaubt aber keiner dran und einem anderen System. Ne? Es ist nicht die Zeit, es gibt auch gar nicht die Optionen dafür, weil sagen diejenigen, die sich als Wortführer und Wortführerin die letzten Jahre in Szene gesetzt haben, sind derzeit eigentlich fast alle ausgeschaltet, weil sie entweder in Haft sitzen, also auch Nawalnys Stab sitzt inzwischen ja größtenteils in Haft oder beziehungsweise unter Hausarrest. Die werden auch alle vermutlich Haftstrafen bekommen. Ja, andere sitzen wegen anderer Delikte ein oder trauen sich nicht mehr an die Öffentlichkeit zu gehen. Es gibt diese Debatten im Augenblick nicht und deswegen ist es auch so schwer, genau zu sagen, welche Agenda gibt es jetzt. Die Agenda ist eigentlich die, die von manchen lautstark geäußert werden oder die vermutlich den größeren Teil derjenigen, die auf die Straße gegangen sind, vereint. Nämlich, mit dieser politischen Führung gibt es so keine Zukunft mehr. Und dann kommen natürlich auch viele Einzelinteressen dazu. Es sind viele junge Leute auf der Straße, Studierende, die für sich kaum eine Zukunft sehen. Ja, die mit Gängeleien, mit dem Bildungssystem konfrontiert sind, dass ihnen wenig Inhalt und wenig Zukunft verspricht. Da gibt es so viele Einzelprobleme, die ja auch in einzelnen Zusammenhängen aufgegriffen werden, aber wo es kein gemeinsames Ganzes gibt, gibt diese Vertretungen nicht, wo dann verschiedenste Positionen zusammenkämen, um darüber zu debattieren, was eigentlich sozusagen der Wunsch ist in dieser Gesellschaft. Ich meine, es gibt auch Leute wie Michail Chodorkowski, der ja im Ausland sitzt, aber natürlich immer weiter versucht, hier eine große Rolle zu spielen. Ja, der denkt darüber nach, wie eine politische Verfasstheit dieses Landes später irgendwann mal aussehen könnte. Aber hier, jetzt, spielt diese Debatte eigentlich keine Rolle.
Daran noch einmal anschließend, wie personalisiert sind eigentlich die aktuellen Proteste? Also einmal, ja, du hattest es gerade schon erwähnt, den Blick auf Nawalny, aber vielleicht auch mit Blick auf Putin. Werden da auch systematische Fragen gestellt?
Naja, was man gestern gesehen hat, ist, es liegt da überall Schnee und dann wird eben auf Autos zum Beispiel einfach nur dann geschrieben, Putin ist ein Dieb. Ne? So, das ist auch einer der, also der kleinste gemeinsame Nenner, auf den wahrscheinlich alle oder der Großteil derjenigen, die protestieren, kommen. Ja, natürlich geht es viel um den Präsidenten. Ne? Er ist die zentrale Figur. Ne? Und deswegen macht es auch wenig Sinn, obwohl er natürlich nicht alleine agiert, sondern quasi in einem Kollektiv agiert oder mit seiner Familie oder wie man diesen Zusammenhang von Begünstigten auch immer nennen will, die Personen alle im Einzelnen aufzuführen. Ja, es gibt natürlich jeweils in den Regionen durchaus auch mal lokale Hassobjekte. Und oft ist es ja auch so, dass sozusagen diese Probleme den Leuten erstmal wesentlich näher stehen. Aber es war schon in Khabarovsk, wo seit dem letzten Sommer demonstriert wird, jede Woche auch nicht genehmigt. Und da ging es erstmal offiziell auch nicht um Putin, sondern um die Zentralmacht, die den Gouverneur, den gewählten Gouverneur hat festnehmen lassen und wegen Mordes anklagt. Da war auch relativ schnell sagen die Situation so weit, dass Bezug genommen worden ist auf Putin, auf den Präsidenten. Ja, es ist alles auf ihn zugeschnitten, deswegen hängt natürlich auch vieles von ihm ab und davon, welche Entscheidungen er trifft und dann wem er jetzt zutraut, Entscheidungen auf einer operativen Ebene zu treffen. Und da scheint es im Augenblick ja doch ein ziemliches Problem zu geben, also gerade in Bezug auf die Polizei. Die Polizei ist natürlich auch eines der Hassobjekte überhaupt. Das ist klar, da kommen wahrscheinlich auch alle mehr oder weniger zusammen. Also gerade, weil man einfach auch sieht, es gibt Polizeigewalt. Und dann sieht man hier zwar immer wieder Versuche im Fernsehen, also gerade auch über Russia Today, dass Vergleiche angestellt werden mit Demonstrationen oder Polizeigewalt im Westen, wo man halt sieht, doch da sind wirklich die Zusammenstöße irgendwie viel heftiger als bei uns. Da reagiert auch die Polizei viel heftiger. Also zum Beispiel eine Demonstration, also gegen Anti-Corona-Maßnahmen in Österreich gezeigt. Und klar gibt es im Westen auch Zusammenstöße, aber das ist immer alles aus dem Kontext herausgerissen. Aber jedenfalls die Polizei ist eines der großen, natürlich das Punkt, aber wie die Polizei agiert, hängt natürlich auch wiederum viel davon ab, wie der Kreml sozusagen oder welche Freiheiten der Kreml oder der Präsident der Polizei lässt. Und Putin hat einfach als eines seiner Standbeine die Sicherheitsorgane und die Sicherheitsorgane haben viel an Macht und Einfluss erhalten. Dann gleichzeitig sind die Sicherheitsorgane aber auch bestimmten, sagen wir mal, bürokratischen Abläufen unterworfen. nämlich sie müssen darlegen, dass sie ihre Arbeit machen. Und das tun sie, indem sie jetzt zum Beispiel darlegen, dass sie mit jeder Woche mehr Menschen festnehmen. Ja, das lässt sich natürlich in Zahlen fassen, aber wenn man sozusagen jetzt wiederum versucht, auf eine politische Ebene zu bringen, ob sie damit weiterkommen, ist die andere Frage. Ja, und das müssen wir sehen.
Ich würde noch einen Blick auf die politische Selbstorganisation in Russland interessieren. Welche Rahmenbedingungen gibt es in Russland für eine politische Selbstorganisation und welche Probleme hängen vielleicht auch damit zusammen?
Ja, die Probleme sind riesengroß natürlich. Es ist schwierig, eine Partei zu registrieren. Es gibt natürlich Gruppierungen vor Ort. Es gibt inzwischen auch eine richtig große, würde ich sagen, in vielen Städten jedenfalls Bewegung an Bezirksabgeordneten, die auf der Bezirksebene die Wahlen für sich entdeckt haben und damit versuchen, sozusagen in den politischen Apparat mit einzusteigen. Und sowas gibt natürlich immer bestimmte Möglichkeiten, um des legalen Vorgehens. Es gibt viele Bürgerinitiativen, wo Menschen gegen Missstände vor Ort protestieren, gerade im Umweltbereich, aber auch in vielen anderen. Es gibt eine unglaublich tolle Organisation hier in Moskau, die Proteste begleitet hat, also sowas wie ein Ermittlungsausschuss in Deutschland, aber eben mit einem riesengroßen Aufwand mit ganz vielen freiwilligen Ehrenamtlichen dabei. Das ist eine Struktur, also gerade was sozusagen diese Unterstützungsstrukturen anbelangt, irgendwie hat sich sehr, sehr viel getan in den ganzen letzten Jahren, eigentlich seit 2012, seitdem es die letzten großen Proteste in Russland gegeben hat. So, und sowas funktioniert schon relativ gut. Auf der anderen Seite sind hier natürlich durch diese ganzen Agentengesetze auch Grenzen gesetzt. Also viele Organisationen, die sind damit konfrontiert, dass sie als Agenten eingetragen worden sind, also mit allen Negativfolgen, also vor allem auch bürokratischer Aufwand oder auch der größeren Schwierigkeit, Gelder zu eruieren. Wobei man sagen muss, hier wird unglaublich viel Geld gesammelt. Also für viele Unterfangen wird hier Geld gegeben, machen die Menschen. Damit kann man nicht immer eine systematische Arbeit, jetzt außer vielleicht im Wohltätigkeitsbereich finanzieren. Aber gerade jetzt in so Notsituationen hilft es unglaublich weiter. Also insofern, es gibt hier schon viele Formen der Selbstorganisation, aber etliche davon haben vielleicht nicht immer so einen Tiefgang oder vielleicht nicht immer eine Substanz, die es ihnen ermöglicht, über einen längeren Zeitraum kontinuierlich zu arbeiten. Und das ist schon schwierig, also gerade in Bezug darauf, dass es eben, wie ich schon gesagt habe, mit Parteien schwierig ist, also größere politische Zusammenhänge legal aufzubauen. Dann kommt natürlich auch noch die Frage mit den Räumlichkeiten, was auch oft ein Problem ist, nicht nur weil es eine Geldfrage ist, sondern weil hier einfach die Wege zwischen, sagen wir mal, Polizei und Vermieter gegebenenfalls sehr, sehr kurz sind. Also es passiert dann immer mal wieder, dass wenn die Polizei findet oder das Zentrum für Extremismusbekämpfung findet, dass eine Gruppierung nicht an einem bestimmten Ort sein soll, dann wird der Vermieter oder Vermieterin kontaktiert und kriegt ihn ergreifend irgendwie vor die Wahl gestellt, richtig große Probleme zu bekommen oder eben die Mietvermieterin rauszuschmeißen. Und damit sind hier viele konfrontiert.
Abschließend interessiert mich noch dein perspektivischer Blick. Wie blickst du auf die kommenden Wochen und auch Monate? Welche Hoffnungen und oder Befürchtungen hast du?
Naja, Nawalny wird nicht aus der Haft kommen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die russische Führung ist bereit zu Zugeständnissen und das immer weniger und hat sich ja selber auch in eine Situation manövriert, wo sozusagen jedes Zugeständnis als Schwäche interpretiert wird. Das geht nicht, ja, oder gerade auch Zugeständnisse an Protestbewegungen werden mit Schwäche gleichgesetzt und insofern erwarte ich eigentlich keine Zugeständnisse. Ja, die Frage ist natürlich, was, sagen wir, hat der Staat noch im Petto außer reine Polizeigewalt? Im Augenblick ist es nicht viel. Vielleicht kommt da noch irgendwas. Also in jedem Fall sind sozusagen die bisherigen Spielregeln nicht mehr so klar, ja, wie wir das sonst immer gesehen haben. Also dass man so ungefähr sagen kann, wie der Staat reagiert oder ob es da vielleicht noch einen Spielraum gibt, um vielleicht weniger repressive Maßnahmen umzusetzen. Ich glaube, das hat sich mehr oder weniger ausgeschöpft. Insofern glaube ich nicht, dass da viel zu erwarten ist. Die Frage ist natürlich, wie lange werden es die Menschen schaffen, auf die Straße zu gehen? Also ihren Frust auf die Straße zu tragen, ohne dass sie, sagen wir mal, einen großen Protesterfolg sehen müssen. Weil manchmal ist das auch eine Frage der Interpretation. Also zum Beispiel Nawalnys Leute haben die gestrigen Proteste als sehr erfolgreich gewertet. Auf eine Art und Weise stimmt es ja auch, denn es sind ja viele Menschen auf die Straßen gegangen, obwohl die Proteste nicht angemeldet sind und das war noch vor einiger Zeit undenkbar. Aber die Frage ist natürlich irgendwie, was kann sich daraus noch formieren? Also in jedem Fall ist im Augenblick immer Nawalnys Team am Zug. Die geben das Tempo vor. Und ob alle anderen mithalten können, ist mal die Frage. Also bisher war es immer so, dass wenn man jetzt zum Beispiel auf das Jahr 2017 zurückblickt, als Nawalny schon mal nach einem Video gegen den ehemaligen Präsidenten und ehemaligen Premierminister Medvedev vorgegangen ist, sind die Proteste dann ja irgendwann eingeschlafen. Ja, jetzt hat man teilweise neues Potenzial, ob es da sozusagen ausreicht an Wut und an Durchhaltekraft, muss man sehen. Also das kann natürlich sein, dass das auch alles wieder einbricht. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, der Staat hat nicht mehr so viel anderes zu bieten, außer depressiv vorzugehen und das lässt sich auch nicht mehr rückgängig machen. Also eigentlich kann niemand mehr wirklich zurück und das macht die Sache natürlich sehr spannend.